Archäologie fürs Ohr. Seit 1400 Jahren gibt es die Stadt Hamburg. Was mit einer kleinen Holzburg begann, entwickelte sich erst zu einer Hansestadt und dann zu einer Millionenmetropole. Historikerinnen untersuchen die Entwicklung einer solchen Stadt. Dabei greifen sie zum Beispiel auf alte Unterlagen oder auch auf Bilder zurück. Diese Arbeit ist bei der Rekonstruktion des mittelalterlichen Lebens unersetzlich. Um die bewegte Geschichte einer Metropole untersuchen zu können, braucht es allerdings noch mehr Informationen. Auch Archäologinnen suchen daher Hinweise, die erklären können, wie das Leben in einer mittelalterlichen Stadt gewesen ist. Die Stadtkernarchäologie untersucht die Spuren dieser Geschichte. Dies bereichert unser Wissen über das mittelalterliche Hamburg mit vielen Details. Die Art dieser Forschung ist allerdings mit ganz anderen Problemen behaftet als die gängige Feldarchäologie. Welche Probleme das sind, erklärt die Grabungstechnikerin Henrike Wessels.
Also der Unterschied ist, wir haben sehr wenig Platz. Also das ist so das Hauptproblem quasi. Man muss genau planen. Also das haben wir auch mehrere Tage dran gesessen, wie wir die Container hinstellen, wie wir unseren Abraum irgendwo lagern.
Das ist meistens, man kann viel planen, aber es kommt meistens anders. Man muss oft improvisieren dann bei solchen Platz-Lokal-Arrangements.
Was auch noch besonders dabei ist, bei einer Stadtgrabung, man hat viel mehr Publikum. Also bei Feldgrabungen kommen vielleicht so ein, zwei Leute am Tag vorbei oder der Landwirt, der nebenan den Acker irgendwie bearbeitet, der fragt mal nach, was wir da eigentlich machen. Und hier theoretisch, wenn man oben in Arbeitsklamotten am Zaun steht, kann man halt nicht alle 15 Minuten irgendjemandem irgendwas erzählen, weil der nachfragt.
Was für mich auch noch ein sehr großer Unterschied ist, ist einerseits die Tiefe. Also wenn man irgendwo auf der Fläche gräbt, hat man oft nicht sehr Tiefe gefunden. Man hat ein paar Gruben oder so meistens, sage ich jetzt einfach ganz pauschal. Die schneidet man und dann ist gut. Aber wir haben hier halt zig verschiedene Schichten, Bauphasen. Also unser Profil ist manchmal 5 Meter hoch, abgestuft natürlich. Und also das ist ein großer Unterschied.
Bei Profilen handelt es sich um die Seitenwände, die bei einer archäologischen Ausgrabung entstehen. Archäologen graben im rechten Winkel nach unten. So entstehen schnurgerade Kanten, denen man die genaue Abfolge der Erdschichten entnehmen kann. Aus dieser Information können Zusammenhänge rekonstruiert werden. Stammen zwei Objekte aus der gleichen Erdschicht, ist es zum Beispiel sehr wahrscheinlich, dass sie auch aus der gleichen Zeit stammen. Das Problem an dieser Methode ist allerdings, dass Profilwände ab einer gewissen Höhe einsturzgefährdet sind. Deswegen müssen sie gesichert werden, damit kein Archäologe bei der Arbeit verschüttet wird. Eine Methode, Profilwände zu sichern, ist abgestuft zu graben. Dies führt dazu, dass man in einem kleinen Loch ein jeweils kleineres Loch gräbt, um die Einsturzgefahr zu verringern. Da in einer Stadt aber nur auf kleinen Flächen gegraben werden kann, führt dies teils zu aufsehenerregenden Lösungen. Aber auch sonst erregt eine Ausgrabung in einer Stadt oft Aufsehen. Die Folge sind viele Zaungäste. Dazu die Grabungsleiterin Judith Kirchhofer.
Und das ist ja schön. Ich habe in Hamburg eigentlich noch nie jetzt negative Kommentare gehört. In anderen Städten auch schon eher, wozu macht ihr denn das? Das braucht ja keiner und so. Aber hier sind sie sehr interessiert, finde ich, die Leute.
Das ist schön, ja.
Die Hamburger Stadtarchäologinnen müssen allerdings nicht nur die üblichen Probleme der Stadtkernforschung lösen. Da die Stadt im feuchten, küstennahen Norddeutschland liegt, kommt nämlich noch ein Umstand hinzu.
Ich habe noch nie so große Wasserprobleme hier. Je weiter runter wir graben, desto mehr Probleme haben wir mit Grundwasser oder Schichtenwasser. Aber weil wir hier nur so 5 Meter ungefähr hier in der Innenstadt Hamburg über Null sind, da kommt eben dieses Grundwasser und das ist ein Riesenproblem. Also das hatte ich in anderen Städten Deutschlands jetzt nicht so extrem. Muss man immer abpumpen halt.
Das Wasser, das in eine Ausgrabung hineinläuft, wird also abgepumpt und der Blick frei auf die Spuren der Geschichte. Versucht man diese in korrekte Zusammenhänge zu bringen, ist der Blick auf die Profilwände von großer Wichtigkeit. In Großstädten ist diese Aufgabe allerdings recht schwierig. Die Bodenschichten folgen nämlich nicht unbedingt brav aufeinander. Städte sind dynamisch. Es kann passieren, dass an der gleichen Stelle immer wieder Häuser abgerissen und neu gebaut werden. Diese liegen im Profil dann eng übereinander. Wenn für eines dieser Häuser dann ein Keller angelegt wurde, der sich durch Teile der Schichten älterer Häuser bohrt und in einer späteren Zeit mit Abfall verfüllt wurde, dann ist das archäologische Durcheinander perfekt. Aber wie löst man solch ein Rätsel?
Wenn man sich davor setzt und überlegt, was logisch nacheinander sein konnte. Also man muss sich immer im Kopf, wenn man ein Profil beschreibt, sage ich auch zuerst die zeitliche Abfolge, die Stratigraphie sozusagen klar machen. Also wenn da eine Schicht liegt und da liegt eine drüber, aber dann ist da so eine Grube, die andere schneidet, ist ja klar, die weiter oben ist dann die jüngere Schicht, das die weiter unten, aber in der Grube selbst ist dann das Verhältnis schon wieder anders. Oder wenn Mauern reinkommen, dann sieht man anhand von Baugruben, okay, die Mauer ist jünger als die andere. Da muss man sich einfach so ein bisschen Erfahrung wahrscheinlich auch, aber einfach mal ransetzen und überlegen, wie kann das überhaupt gebaut worden sein und wie kann das nacheinander aufeinander gekommen sein, die verschiedenen Schichten und Mauern.
Die archäologische Erforschung einer Großstadt ist also gar nicht so leicht. Es sind meistens nur einzelne Grundstücke, die untersucht werden, um dem Wissen, das wir über das Mittelalter haben, Details hinzuzufügen. Eine dieser Ausgrabungen konnte diesen Sommer in Hamburg vorgenommen werden. Sie befindet sich in einer Region, die im Mittelalter noch eine Insel gewesen ist.
Die Reichenstraße ist ja da vorne und da hinten wird die Brand. Und also jetzt rein lokal würde ich sagen U-Bahn-Station Meßberg. Und eben halt südöstlich von dem Domplatz, wo diese Keimzelle von Hamburg war, mit Hammerburg 1, 2, 3, 4.
Die Ausgrabung, die Judith Kirchhofer 2019 geleitet hat, befindet sich heute also in der Innenstadt und ist mit der U-Bahn erreichbar. Damit aber in der Stadt ausgegraben werden kann, ist es nicht nur notwendig, dass es eine Baulücke gibt oder dass ein Haus abgerissen wurde. Vielmehr braucht es auch die Gefahr, dass an dieser Stelle ein Denkmal beschädigt wird. Warum das bei der Ausgrabung von Judith Kirchhofer so der Fall war, erklärt sie.
Weil ein Haus gebaut wird, ein Morkelwand kommt hierher und die würden ja eine Tiefgarage machen, das heißt, es wird hier, nachdem wir weg sind, alles viereckig schön Schuhkarton ausgegraben, ausgeschachtet. Und weil da halt die archäologischen Befunde wegkämen, sind wir hier, um das zu dokumentieren. Also es ist eigentlich dann eine notwendige Grabung, weil es sonst zerstört würde. Dafür ist die Denkmalpflege da in Deutschland.
Doch nicht überall, wo ein Haus gebaut wird, muss zuvor eine archäologische Untersuchung gemacht werden. Darüber entscheidet die Bodendenkmalpflege. Wenn es eine Ausgrabung gibt, gibt es dafür also immer einen Grund.
Nur weil man weiß, also vermutet, dass da schon was ist. Oder spätestens eben, wenn dann beim Baggern irgendwas zutage kommt, dann, wenn das gemeldet wird, dann kommen die Archäologen an. Aber es gibt sogenannte Verdachtsflächen. Da weiß man schon, hier müsste was sein, weil daneben schon mal gegraben wurde oder so. Oder wenn man weiß, dass keine Tiefgarage war, dann ist also gerade in der Innenstadt Hamburgs zu erwarten, dass da irgendwas Mittelalterliches zum Vorschein kommt.
Die Ausgrabung auf der Reichenstraßeninsel wurde unternommen, weil es hier viele Hinweise darauf gibt, dass hier auch tatsächlich archäologische Funde im Boden liegen. Diese Hinweise, wann in dieser Region begonnen wurde zu siedeln, stammen aus einer lang vergangenen Zeit.
Wir wissen ja von schriftlichen Quellen, ab 1200 wurde hier wohl gesiedelt. Und eben aus jetzt anderen Quellen, jetzt mit diesem Plan, wissen wir es halt erst ab 16. Jahrhundert. Also um 1600.
Wer hier gelebt haben soll, ist nicht so genau bekannt. Der Siedlungsraum, der hier erschlossen wurde, lag auf einer kleinen Insel, die zuvor nicht zum Hamburger Stadtgebiet gehört hat, sondern bislang eine einfache Marschinsel inmitten der Elbe gewesen ist und vor den Toren der Stadt lag.
Aus schriftlichen Quellen Adam von Bremen wissen wir, dass hier ab so ungefähr um 1200 diese Insel vergeben wurde an Kaufmänner, damit sie hier siedelten. Und da war eben das Problem, dass man hier noch nie siedeln konnte, weil der auch von Flussläufen umspült war. Hier vorne die Reichenstraße ist ja auch ein Fleet gewesen und hier hinten Willy-Brandt-Straße war auch ein Fleet, das Gröninge-Fleet. Und das überspülte hier diese Insel immer. Und deswegen musste man hier zuerst aufschütten wahrscheinlich, das werden wir hoffentlich nachweisen können, bevor man die ersten Häuser bauen konnte, dass man trockene Füße hatte.
Es gibt noch ein paar historische Karten. Die älteste, die halbwegs korrekt ist, ist vom Ende des 16. Jahrhunderts. Und anhand dieser Karten kann man halt die Stadtentwicklung auch ganz gut nachvollziehen.
Die Spuren, die die Archäologinnen in Hamburg freilegen, müssen in einen Zusammenhang mit dem bisherigen Wissensstand gebracht werden. Dafür braucht es ein großes Know-how darüber, wie die Objekte des Mittelalters ausgesehen haben. Wird zum Beispiel ein Hausgrundriss gefunden, dann ist es für den Laien in den seltensten Fällen klar ersichtlich, aus welcher Zeit dieses Gebäude stammt. Um das analysieren zu können, bedarf es einer tieferen Sachkenntnis. Bestimmte Baustoffe deuten auf die Errichtung des Gebäudes zu einer bestimmten Zeit hin. Dazu gehören zum Beispiel Backsteine.
Früher hat man ja am 12. Jahrhundert gab es die sogenannten Klosterformat-Ziegel, die sind etwas größer. Die haben Mönche also große Ziegelsteine gemacht. Die hat man später nicht mehr verwendet, weil die unhandlich sind, weil man die kaum in einer Hand richtig hochheben kann. Da gab es dann kleinere Ziegel. Und auch die haben wir schon ganz viele hier gefunden. Die sind dann bestimmt wiederverwendet worden.
Und wir haben bei Ziegeln auch noch, neben dem Klosterformat, es gibt immer unterschiedliche Formate an Ziegeln. Das Klosterformat ist ziemlich alt.
andere Ziegelformate deuten auf andere Zeitpunkte der Errichtung eines Gebäudes hin. Die Ziegelformate sind dabei nicht in allen Städten des Mittelalters direkt identisch. Das hängt mit ihrer Herstellung zusammen.
Es war immer in der Umgebung irgendwo, weil Ziegel ja ziemlich schwer sind. Und es gab auch mehrere Ziegeleien in Hamburg und auch mehrere Lehmentnahmegruben.
Dadurch, dass es verschiedene Hersteller gab, weichen die Ziegelformate leicht voneinander ab. Die Zeiten, in denen die Händler, die die Reichenstraßeninsel besiedelten oder aber alte Häuser abrissen und neue errichteten, können archäologisch dennoch relativ genau bestimmt werden, solange es Fachleute gibt, die sich mit den lokalen Baustoffen auskennen. Die Händler, die auf der Reichenstraßeninsel siedelten, waren allerdings nicht die ersten Händler Hamburgs. Die Geschichte des Handels ist in der späteren Hansestadt eine sehr viel ältere.
Also seit dem Beginn der Besiedlung, weil sich halt auch Städte immer an Handelswegen irgendwie angesiedelt haben. Und durch die Bille und die Alster und die Elbe konnte man halt alles in der Umgebung erreichen. Es gab früher auch einen Weg, der von Hamburg nach Reiterbuch führte, der Ochsenweg. Der lief am großen Burster lang, also der Straße, die es heute noch gibt.
Das ist die Straße, die jetzt schon von Anfang an belegt ist, die da einmal eben große Burster und dann auch vorbei am Domplatz. Die hat man schon nachgewiesen, dass die wirklich schon seit Anbeginn Hamburgs, also 800 rum, von da gewesen sein muss an der Stelle. Über Speersort dann.
Die Besiedlung der Reichenstraßeninsel im 12. Jahrhundert war also nur eine Stadterweiterung, die mehr Platz für den Handel schuf. Doch auch zuvor wurde die Insel genutzt.
Und was vorher war, da kann ich jetzt auch nur wieder von einer anderen Grabung sagen, da ist zu vermuten, dass da Weideland war. Also als die Insel noch überspült wurde, jetzt bei der Kremon-Insel war das. Da lief halt immer das Wasser drüber und der Bereich wurde als Weideland für Rinder wahrscheinlich genutzt, weil Rinder die einzigen sind, die nasse Füße vertragen. Also Schafe oder Schweine konnte man da nicht halten.
Die neue Händlersiedlung zu errichten war also zunächst ein Kraftakt. Der Untergrund war nicht dazu geeignet, hier Gebäude zu errichten. Der Boden war zu feucht und musste vor dem Bau der ersten Gebäude erst einmal bearbeitet werden.
Also meistens wurden zuerst lange Kiefernstämme, also Hartholzstämme, in den Boden reingerammt. Die waren unten angespitzt und reingerammt, weil hier der ganze Untergrund eben Marsch, Inseln und sowas sehr sumpfig gleich, also schwappig ist, feucht. Also die Gefahr besteht, dass es absinkt. Deswegen hat man diese Fundamentierung mit Pfählen gemacht. Darauf kamen meistens große Feldsteine, mehr oder weniger groß. Und dann fing erst die Ziegelmauer an, drauf aufgebaut zu werden. Das habe ich jetzt auch schon bei den meisten Häusern in der Innenstadt, würde ich sagen, war das so.
Und wir haben noch die Besonderheit auch, durch die ganzen Flete und das, dadurch, dass ja jedes Wohnhaus an ein Flet angebunden war, waren die Häuser meistens relativ schmal und lang. Und damit halt, wie gesagt, man braucht halt vorne nur einen kleinen Zugang zum Flet und dann konnte man nach hinten einfach weiter rausbauen.
Trotz des nassen Bodens war Hamburg eine gewöhnliche mittelalterliche Stadt. Eine Stadt mit Handels- und Handwerkshäusern, mit Kirchen und Wallanlagen, die den Ort schützten. Auch, dass es einen Hafen gab, war für eine mittelalterliche Stadt eher gewöhnlich. Und doch stellte die Lage der Stadt Hamburg an einem Flussdelta eine Besonderheit dar.
Also das Besondere ist halt, dass Hamburg ein Binnendelta hat oder die Elbe ein Binnendelta hat. Und sich da, also zum Beispiel hier, es gibt ja die Norderelbe und die Süderelbe. Und wo sich das so verzweigt hat, das und den ganzen Flete, das ist schon relativ besonders. Aber so wie die Stadt früher aufgebaut war, also auch an dem Fluss, mit dem Wald drumherum, das ist eigentlich so Standard im Prinzip. Also so wurden halt früher immer Städte angelegt und das können wir halt hier auch sehen.
Die Anzahl Flete hat, glaube ich, jetzt haben nicht so viele andere Städte jetzt.
Genau.
Also mir fällt jetzt keine ein, in Deutschland eben.
Die Flete sind das Auffälligste an der mittelalterlichen Bebauung Hamburgs. Die Frage, die sich dadurch ergibt, ist, warum bauten die Hamburger ihre Stadt so, dass diese Wasserläufe allgegenwärtig gewesen sind?
Das, was wir auch hatten mit dem Handel, da konnte man natürlich eben dann auch gleich weiter schippern, Handel treiben, fischen.
Jetzt haben wir ja auch immer noch welche. Also es sind ja auch immer noch überall Flete. Und das Besondere bei den Fleten ist noch, dass früher, dass jedes Haus in der Innenstadt von Hamburg, also was jetzt Altstadt heißt, hatte einen Zugang zu einem Flet. Manchmal wurden auch neue Flete angelegt, damit es halt diesen Zugang gab, dass nicht jeder irgendwie zum Fluss konnte.
Das Wasser ist also sehr prägend für Hamburgs Stadtgeschichte. Die Flete prägen das Stadtbild, aber auch das Leben der Hamburger. Dieses Phänomen war bis zu gar nicht so langer Zeit im Hamburger Stadtbild dominant.
Der Zweite Weltkrieg ist auch noch eine interessante Geschichte. Da gab es halt so viel Bauschutt hier, weil er so viel zerbombt wurde, hat man den einfach in die Flete gekippt sozusagen. Und so sind die Flete verschwunden und Straßen draus geworden. Also das hatten wir auch schon verschiedentlich, als ich jetzt zuletzt bei den Mühren war, vor 2 Jahren eine Grabung, da hat man das auch nachweisen können.
Die Menschen, die auf der Reichenstraßeninsel lebten, wohnten also in Hamburg üblichen Häusern, die alle einen Zugang zu einem Flet hatten. Doch wie genau in diesen Gebäuden gelebt, gearbeitet und gewohnt wurde, das konnte bislang noch nicht vollständig erfasst werden. Auch die exakte Bauweise der Häuser in Hamburg ist noch ein ungeklärtes Rätsel. Henrike Wessels erklärt, wie die Ausgrabung auf der Reichenstraßeninsel dabei hilft, diesen Fragen auf den Grund zu gehen.
Und hier haben wir auch noch das Besondere, dass wir hier die Wohnhäuser haben und dass wir die bisher noch nicht in der Altstadt irgendwo ausgegraben haben. Also gerade auch den vorderen Bereich von Wohnhäusern. Und wir haben öfter mal irgendwie den hinteren Bereich irgendwie erwischt, aber halt nicht den vorderen. Deswegen ist diese Grabung hier auch ein kleines bisschen was Besonderes.
Die Gebäude der Reichenstraßeninsel konnten bislang archäologisch kaum untersucht werden. Der Teil der Stadt, der mittlerweile verlandet ist, ist heute nämlich eng bebaut. Dass hier nun also Erkenntnisse gesammelt werden können, ist für die Erforschung Hamburgs ein Glücksfall, da das bisherige Wissen über die Geschichte dieser Siedlung fragmentarisch ist.
Also wir wissen, wann sie zerstört wurden, aber wir wissen nicht ganz genau, wann sie aufgebaut wurden. Es gibt ja diesen Plan, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, vom Ende des 16. Jahrhunderts. Also es ist so eine Stadtansicht und da sieht man, dass da schon Wohnhäuser stehen. Aber wir können zum Beispiel jetzt noch nicht sagen, ob die Mauern, die wir gefunden haben, zu diesen Häusern gehören, die auf dieser Karte sind, oder ob dann halt irgendwie das später nochmal abgerissen oder neu gebaut wurde.
Auch wenn das Wissen über das Leben im Hamburg des Mittelalters noch begrenzt ist und es gerade bei der Siedlung auf der Reichenstraßeninsel noch viele offene Fragen gibt, ist es doch möglich, einige Aussagen darüber zu treffen, wie Menschen hier gelebt haben.
Es gibt Dielenhäuser, da wurde dann eben vorne gewohnt und ich glaube in der Mitte Handwerk betrieben.
Also hier direkt war es halt, dass es hauptsächlich Kaufmannshäuser waren. Die hatten aber, wie gesagt, auch meistens irgendwie hinten noch eine Werkstatt, also für Handwerk oder sonstige Sachen oder halt einen kleinen Stall, also dass man halt irgendwie ein paar Schweine sich gehalten hat und ein paar Hühner. Aber halt nicht wie zum Beispiel, wenn man jetzt in die Dörfer fährt oder sowas, da gibt es ja große Gulfhäuser und so weiter. Also so sah es nicht aus.
Um dieses Wissen über das Leben in Hamburg zu vertiefen, ist eine Untersuchung der Reichenstraßeninsel also hochinteressant. Dabei können auch schon die ersten Fundstücke hilfreich sein.
Wir sind ganz am Anfang der Ausgrabung, wir haben eben noch nichts. Wir haben eben noch auf der ersten Planung, sind wir rekommentiert, also früh.
Wir haben schon Ofenkacheln gefunden,
ja,
so ein paar. Und die sind eigentlich immer so ein gutes Zeugnis irgendwie aus der Neuzeit oder spätes Mittelalter, fängt das so an.
Also ich glaube, einige konnte, also hatte meine Chefin, die Frau Förster, auch schon dann so 15. Jahrhundert datieren können. So diese grün glasierten Ofenkacheln. Anhand des Musters kann man ja manchmal sagen, das müsste in dem und dem Jahrhundert gewesen sein.
Der Fund einer Ofenkachel mag auf den ersten Blick nicht besonders spektakulär wirken. Tatsächlich ist eine solche Kachel aber ein wertvoller Hinweis für die Rekonstruktion einer ganzen Lebenswelt.
Man kann auch eigentlich sagen, dass Ofenkacheln, gerade wenn sie stark verziert sind oder bemalt sind, dass es das eigentlich darauf hindeutet, dass es reichere Leute waren. Weil wenn man ein bisschen ärmer war, dann hat man sich das nicht einfach nicht leisten können.
Genau, stimmt. Wir haben auch schon ein paar Fayence, also Bruchstücke in Ofenkacheln gefunden. Fayence ist ja quasi so das schlechte Porzellan, wenn man sich kein Porzellan leisten konnte. Hat man halt, Fayence ist dann einfach ein billigerer Ton, der so weiß glasiert ist und so. Bisschen aussieht von außen an dem Porzellan. Das deutet dann auch schon auf nicht ganz so viel Geld hin.
Doch nicht nur Öfen wurden aus Fayence gefertigt, sondern auch Objekte. Die Keramiken, die an das chinesische Porzellan erinnern, waren in der frühen Neuzeit populär geworden. Das Porzellan, das die Chinesen nach Europa exportierten, war allerdings sehr teuer. So versuchten die Europäer, das chinesische Produkt zu imitieren. Fayencen sehen also so aus, wie Europäer sich asiatische Kunst vorstellten. Diese Produkte waren inspiriert von der Formensprache der aus China importierten Gegenstände. Die Chinesen wiederum hatten diese Exportgüter versucht, möglichst so zu gestalten, wie sie sich europäische Gegenstände vorgestellt haben, da sie glaubten, ihre Produkte so besser in Europa verkaufen zu können. In dieser Wechselwirkung zwischen zwei Kulturen, die sich einander gegenseitig vorstellten, entstanden einige besonders schöne Objekte. Eine solche Fayence hat Judith Kirchhofer schon einmal bei einer Ausgrabung entdeckt. Es ist heute Ihr Lieblingsfund aus der Hamburger Geschichte.
Ich hatte einen sehr schönen, auch bei meiner letzten Grabung auf der Cremon-Insel. Das war so ein kleiner, ein Damenschuh aus Fayence, also so ein kleiner, so 8 cm lang, so mit einem kleinen Absatz und der war auch hübsch so blau bemalt. Und da hatten wir dazu dann auch herausgefunden, dass das sogenannte kleine amoröse Geschenke sind, wo dann ein Freier seiner, der Angebeteten, geschenkt hat, um zu zeigen, dass er Interesse hat. Und je teurer das Geschenk war, war natürlich dann auch klar, dass der dann mehr Geld hat und vielleicht die Chancen größer waren.
Die Stadtarchäologie ist also ein Puzzlespiel, das mit vielen Details das Wissen über das Mittelalter erweitert. Die verschiedensten Hinweise von Baustoffen bis hin zu amorösen Geschenken werden kombiniert, um der Geschichte Hamburgs auf den Grund zu gehen. Die Ausgrabung auf der Reichenstraßeninsel ist ein Teil eines Gesamtbildes, das die Geschichte dieser Großstadt erzählt.